Hallo und herzlich willkommen hier beim Politopia Magazin auf 91,8 MHz in Frankfurt am Main bei Radio X, eurem nicht kommerziellen Stadtradio. Mein Name hier als Redakteur ist Thorsten Sinning und ich habe heute das Thema Energiewende mit Hilfe der Geothermie für euch mitgebracht. In den letzten Wochen haben wir viel über den Klimawandel, aber auch über die Energiewende gelernt. Der Krieg in der Ukraine verändert die Energieversorgung auch bei uns radikal. Wurde die Gasversorgung bisher als Übergangstechnologie gesehen, so wird sich das mit der Umstellung von russischem Erdgas auf andere Anbieter ganz grundlegend ändern müssen. Der Bedarf an Energie in Deutschland ist groß. Energie wird nicht nur in Haushalten und für die Warmwasserbereitung benötigt, nein, natürlich auch für den Verkehr und, was wir gar nicht so im Kopf haben, dass ein großer Teil natürlich der Energie auch in der Prozesswärme für die Industrie verbraucht wird. Die Stahlproduktion oder die Herstellung von Aluminium oder Glas benötigen sehr große Mengen an Energie und auch sehr hohe Temperaturen. Und das muss auch sicher sein, denn die Prozesse können nur kontinuierlich laufen und die Maschinen können nicht stillstehen, damit sie nicht zerstört werden. Viele reden von alternativen Energien, also von Windrädern, Solarthermie und Solarstrom. Aber die Geothermie ist dabei in den Hintergrund getreten. Allein im Haushaltsbereich spricht man von Wärmepumpen, also einer Form der Erdwärme, die keine großen Bohrungen, so etwa bis 400 Meter nur, erfordert. Doch zunächst möchte ich klären, was Geothermie ist. Bei der Geothermie spricht man von Ressourcen in tiefen Schichten der Erdkruste, die sich der Gegebenheit bedienen, dass die Erdkruste auf einer Lavaschicht des flüssigen Erdkerns schwimmt. An manchen Orten der Erde ist Lava auch oberhalb der Erdkruste sichtbar, zum Beispiel in Island, das für seine Geysire, heißen Quellen und vulkanischen Aktivitäten bekannt ist. Aber das ist noch nicht alles, denn geothermische Energie ist natürlich in allen Teilen der Welt verfügbar, wenn auch in unterschiedlichen Tiefen und Qualitäten. Ich habe einen Experten zu diesem Thema befragt, Professor Dr. Brake vom Fraunhofer Institut für Geothermie in Bochum. Wir werden gleich darüber sprechen, welche Technik hinter der Geothermie steckt, welche Forschungsergebnisse und welcher Forschungsbedarf besteht und welches wirtschaftliche Potenzial der schnelle Ausbau der Geothermie in Deutschland hat. Also, herzlich willkommen hier im Politopia Magazin. Ich begrüße Herrn Professor Brake. Er ist vom Institut für Geothermie vom Fraunhofer Institut. Und hallo erstmal. Womit beschäftigen Sie sich so in Ihrem Berufsleben?
Ja, hallo Herr Sinning. Herzliche Grüße nach Frankfurt aus Bochum. Ich beschäftige mich mit dem Team in Fraunhofer mit der Fragestellung, wie man Erdwärme zunächst mal charakterisieren kann, dass man versucht, Wege zu finden, Erdwärme zu nutzbar zu machen, die Technologien für diese Erdwärmenutzung zu entwickeln und dann im Idealfall diese Erdwärme für die Versorgung von einzelnen Häusern oder von Stadtquartieren, ganzen Städten oder auch Industriebetrieben zu integrieren.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Gerade Industrie braucht ja sehr viel Energie und die Umstellung von Erdgas scheint ja länger zu dauern, auch wie die Querelen jetzt im Augenblick sind, kann man das ja verfolgen. Ist Geothermie da überhaupt eine Alternative oder ist das eher für Endverbraucher eine Alternative in Form von Wärmepumpen und Quartiersheizung?
Ja, Geothermie ist auch für die Industrie eine Alternative. Die Industrie steht, wie Sie ja gerade schon auch ausgeführt haben, vor einem Wandel. Die muss sich überlegen, wo in Zukunft Prozesswärme oder Strom herkommt, aus welchen Quellen, idealerweise klimaneutral. Es gibt in den klassischen Geothermieländern, in Anführungsstrichen, Neuseeland, Kalifornien, Italien, Island, Indonesien, Philippinen gibt es eine Vielzahl von Industrieprozessen, die bereits mit Geothermie laufen. Das ist sehr häufig strombasiert, zunehmend aber auch wärmebasiert, dass man Prozessdampf zum Beispiel in der Papier- oder Holzindustrie geothermisch bereitstellt. Und tatsächlich begleiten wir auch mittlerweile in Deutschland die ersten Unternehmen, die das machen, also sehr konkret eine Papierfabrik in Hagen, Nordrhein-Westfalen, die bisher von einem Erdgas-Blockheizkraftwerk versorgt wird, also den gesamten Papierproduktionsprozess über Erdgasverbrennung bereitstellt, sowohl auf der Strom- als auch der Wärmeseite. Und in Fraunhofer untersuchen wir zurzeit, wie denn erstens der Produktionsprozess umgestellt werden kann, wie er dekarbonisiert werden kann und welchen Beitrag die Geothermie dann dazu leisten kann. Die Geothermie wird insbesondere hier in den Grundlastbereich reingehen, das heißt also Temperaturen bis 120, 130 Grad bereitstellen können und im Spitzenlastbereich wird man das dann mit Biomasse oder Biogas ergänzen. Aber das ist schon sehr konkret und das sind Anwendungen, die wir jetzt nicht nur in der Papierindustrie beobachten, sondern es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Branchen, mit der wir uns beschäftigen, Unternehmen, die auf uns zukommen, Nahrungsmittelherstellung, Unterglasproduktion, das ist so auch Niederrhein zum Beispiel sehr ausgeprägt. Vielleicht aus Holland rüberschwappend. Die Holländer sind ja, betreiben ja große Flächen, Gewächshauskulturen unter Glas und haben vor 5 bis 8 Jahren schon begonnen, hier vom Erdgas umzusteigen auf die Geothermie. Und es sind also sehr erfolgreiche Unternehmen, die hektarweise mittlerweile unter Glaskulturen mit Geothermie versorgen und jetzt nicht mehr mit Erdgas heizen. Also das ist eine ganz breite Anwendung.
Geothermie ist ja vor allen Dingen halt in, sag ich mal, Mittelgebirgsregionen, alpinen Gebieten, Sie sagten ja Italien, das ist ja auch vulkanisch vorgeprägt, in Norddeutschland, Niederlande, das ist ja eher so ein Schwemmland, die norddeutsche Tiefebene. Ist da Geothermie in dem Maßstab dann auch möglich?
Ja, also Geothermie ist eigentlich überall möglich, wenn der Rechtsrahmen es hergibt. Und hier muss man dann sehen, mit welchen Technologien man die Erdwärme nutzbar machen kann. Es gibt, vielleicht müssen wir zunächst mal tiefenmäßig unterscheiden. Die Temperatur in der Erde nimmt mit zunehmender Tiefe zu. Das ist in Mitteleuropa, kann man sagen, zwischen 30 und 35 Grad pro 1000 Metern. Hier haben wir keine Vulkangebiete. Wenn wir in vulkanischen Gebieten sind, ist diese Temperaturzunahme deutlich höher. Und es gibt auch einzelne Hotspots am Oberrheingraben im Raum Karlsruhe zum Beispiel, wo die Temperatur, dieser Gradient deutlich höher ist. Aber im Mittel kann man sagen, dass wir 30 bis 35 Grad pro 1000 Meter Temperaturzunahme haben.
Das heißt, wir unterscheiden. Sie sagten 120 Grad, 150 Grad. Ist das für viele Prozesse ist das sicherlich nutzbar? Aber da gibt es ja sicherlich auch Industrieprozesse, gerade die jetzt mit Erdgas betrieben werden, Glasindustrie oder so. Da wäre das aber dann keine Alternative, oder?
Nein. Also man kann die Grenze etwa bei 180 bis 200 Grad ziehen. Alle Temperaturen, die darüber liegen, werden in Zukunft auch weiterhin über Verbrennungsprozesse unterstützt werden müssen. Das ist die Glasindustrie, das ist die Stahlerzeugung, die Aluminiumverhüttung, chemische Grundstoffindustrie. Also das sind ja typischerweise Industrien, die ihre Prozesstemperaturen zwischen 200 und deutlich über 1000 Grad haben. Und das wird eben dann in Zukunft auch verbrennungsbasiert ablaufen müssen. Mhm. Hier wird Wasserstoff in Zukunft sicherlich eine große Rolle spielen. Es gibt ja sehr viele Anstrengungen zurzeit, Wasserstoff elektrolytisch als Bodenwasserstoff herzustellen oder als Übergangsform eben als blauen Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff wird in Zukunft eine große Rolle bei diesen Hochtemperaturprozessen spielen. Da die Herstellung von Wasserstoff aber sehr teuer ist und auch auf absehbare Zeit noch sehr teuer ist, wird er eben insbesondere diese hohen Temperaturprozesse der Grundstoffindustrie abdecken müssen. Während man bei vielen anderen Branchen und Industrien, deren Prozessdampf bis 200 Grad nur erforderlich ist, auf der Temperaturseite von unten kommen wird. Ja, bisher ist es ja so gewesen, dass viele Industrieprozesse durch die Verbrennung von Kohle oder von Erdgas oder Erdöl Temperaturen in einem Niveau hatten von 600 Grad und höher. Da war die Höhe der Temperatur eigentlich kein Problem. Wärme war im Überfluss vorhanden und man konnte die Prozesse daraufhin abstellen und das, auch der Brennstoff war günstig. In Zukunft, wenn man aus dem Erdgas aussteigen wird und aus der Kohleverbrennung aussteigen wird, muss man sich diese Temperaturen auf den Punkt produzieren, in dem man sie benötigt, in dem der Prozessdampf oder die Prozesswärme benötigt wird. Und das wird dann, wenn man nicht mehr verbrennt, von unten kommen müssen. Das heißt also, man kommt von einem niedrigen Temperaturniveau und muss dann auf den Punkt dieser Prozesswärme kommen. Das kann man bei den Erneuerbaren solarthermisch oder geothermisch machen. Und wenn die Quelle diese Temperatur nicht bereitstellen kann, aus welchen Gründen auch immer, wird man das zum Beispiel mit Hochtemperatur-Wärmepumpen noch unterstützen müssen. Also diese Kombination von Umweltwärme und Hochtemperatur-Wärmepumpen für Industrieprozesse wird in Zukunft eine große Bedeutung erlangen.
Verstehe. Wärmepumpen kennen wir ja aus dem Kühlschrank. Das heißt, das Prinzip, dass man von einem kälteren Medium in ein wärmeres Medium überführt, mittels Strom oder anderer Energieträger, die dann eine Wärmepumpe antreiben können. Okay, das heißt also, für viele Prozesse ist das also dann schon ein gangbarer Weg. Ich habe auch gehört, überraschenderweise vor Jahren schon, dass in Afrika zum Beispiel sehr viel auch mit Geothermie gearbeitet wird, weil es da ja halt auch entsprechende geologische Formationen etc. gibt, die das auch hergeben und gerade Firmen aus Island dort gut im Geschäft sind. Also es scheint doch ein Markt zu sein, der für uns wenig erschlossen ist, aber doch in anderen Ländern durchaus größeres Interesse hat, oder?
Ja, also Island ist ja wird immer so als Beispielland gebracht, weil dort seit vielen Jahrzehnten die Geothermie für die Stromerzeugung und auch für die Wärmeerzeugung genutzt wird. Städte wie Reykjavik versorgen sich auf der Wärmeseite nahezu 100% über Geothermie und ein hoher Teil der Stromerzeugung in Island erfolgt eben auch über Geothermie neben der Wasserkraft. Und da hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte auch eine kleine spezialisierte Industrie entwickelt. Island ist ja jetzt nicht besonders groß, also es ist von vielleicht 350.000 Menschen, die dort wohnen, aber es gibt eben eine spezialisierte Industrie, die diese Kenntnisse auch in andere Regionen der Welt übertragen. Das hat auch vielleicht ein bisschen was mit Entwicklungspolitik zu tun, Entwicklungshilfe zu tun. Und diese Regionen der Welt, die in den letzten Jahren in den Fokus der geothermischen Industrie gelangt sind, das ist, wie Sie sagen, Ostafrika, also der ostafrikanische Graben. Da gibt es eine geologische Struktur, wo man eben auch erhöhte Wärmegradienten hat. Mit Ländern wie Kenia, also so 8-9 Länder bis nach Äthiopien hoch, die als geothermische Länder dort bekannt sind und die auch dort schon geothermische Kraftwerke betreiben. Daneben hat sich Lateinamerika als eine Region entwickelt, wo eben auch sehr viele geothermische Kraftwerke betrieben werden. Und ansonsten der gesamte sogenannte zirkumpazifische Feuergürtel, also rings um den Pazifik herum, auf der westlichen Seite Indonesien, Philippinen, Japan, Kamtschatka in Russland und dann im Osten von Alaska runter über Kalifornien, Mexiko, Zentralamerika, Südamerika, gibt es eine Vielzahl von Vulkanen. Das ist ja ein Bereich, wo über die Plattentektonik in der Erdkruste ein intensiver Vulkanismus entstanden ist. Und dieser Vulkanismus wird für geothermische Zwecke auch seit vielen Jahrzehnten schon genutzt. Das heißt, diese Hochenthalpie-Lagerstätten, also Lagerstätten hoher Temperatur, haben eine Tradition in solchen Ländern. Und die nächste Phase der geothermischen Nutzung ist aber die, dass man aus den Hochenthalpie-Regionen dieser Welt in die Mittel- oder Niederenthalpie-Regionen geht. Und da ist man dann automatisch in Europa.
Das trifft sich ja eigentlich ganz gut, weil diese Länder, die Sie beschreiben, sind ja eigentlich bevölkerungsreich und haben auch durchaus viel Industrie. Also gerade Indonesien, Malaysia und Kalifornien hatten eine große Industrie, auch verarbeitende Industrie, die auch vielleicht sieht man das im Westen nicht so viel, das wird ja dann über China oder Japan importiert, aber doch viele Bedarfe in der Richtung hat, das trifft sich ja eigentlich ganz gut. Für Deutschland nochmal, ist das, also wie kann man das hier sich großindustriell vorstellen? Das müsste ja dann irgendwie vor Ort neben einem Gewächshaus oder Industriebetrieb dann lokal gemacht werden oder müsste man dann größer denken, auch von den Bergfolgen her, von den Bergschäden und den Genehmigungsverfahren?
Also in Deutschland muss man, glaube ich, zwei Bereiche unterscheiden. Das ist einmal die Oberflächen, die Nutzung von Oberflächengeothermie mit Wärmepumpen. Das heißt, die Häuslebauer im Einfamilien-, Mehrfamilienhausbereich oder auch im Quartiersbereich nutzen diese Technologie jetzt seit vielen, vielen Jahren schon. Das ist jetzt seit 2006, nochmal hat sich das deutlich intensiviert, seit der ersten der Ölpreis das erste Mal über $100 im Barrel gegangen ist und der Gaspreis nachgezogen hat, sind viele Privathaushalte dazu übergegangen, Wärmepumpen zu installieren, gerade im Neubaubereich. Und so haben wir in Deutschland mittlerweile 440, fast 500.000 solcher geothermischen Wärmepumpen im Betrieb. Und das ist eine Standardtechnik, die weit verbreitet ist, deutlich zunehmend ist und hier auch schon, ich würde mal sagen, ein industrielles Niveau erreicht hat. Das ist vielleicht noch nicht ganz so hoch wie in Ländern wie Österreich, der Schweiz oder Schweden, wo solche geothermischen Wärmepumpen seit vielen Jahrzehnten die Standardtechnik in der häuslichen Versorgung ist. Das sind aber eben auch Länder, die keine fossile Tradition haben. Da gab es keine Kohlelagerstätten und auch später dann keine Erdöl- oder Erdgasindustrie. Die mussten frühzeitig aus Wasserkraft, aus Strom dann Wärme machen und das hat man dann mit Erdwärme gemacht. Deshalb sind diese Länder uns weit voraus, was die Durchdringung der Geothermie in der häuslichen Wärmeversorgung angeht. In Deutschland ist man jetzt auf dem Weg. Das ist eine steile Kurve, die sich da in den letzten Jahren ergeben hat. Und im Neubaubereich haben die Wärmepumpen mittlerweile deutlich über 50% erreicht. Und vor der aktuellen geopolitischen Diskussion und der Erdgasdiskussion steht zu erwarten, dass das sich innerhalb von sehr kurzer Zeit auch noch weiter deutlich ausbaut. Die Frage ist also jetzt, wie geht man mit dem Bestand um? Was macht man mit den kommunalen Wärmenetzen, die bisher, also die Fernwärmenetze in den Städten, wie werden die in Zukunft versorgt? Und die Frage ist, wie können Industrieprozesse, die bisher mit Erdgas versorgt werden, in Zukunft mit Wärme versorgt werden? Und da hat die Geothermie durchaus Antworten.
Das heißt also, Geothermie hat auch etwas mit der Tradition der Energieerzeugung in der Region zu tun. Also ich dachte immer, das liegt am Preis, dass das vielleicht sich nicht so durchgesetzt hat und andere Energieträger einfach billiger sind, sondern das hängt also wirklich dann auch ab davon, ob Pipelines etc. verfügbar sind und so weiter. Also man hat quasi also auch eine politische Zielrichtung, die das befördern kann oder auch bremsen kann.
Ja, die Schweiz hat sich vor 100 Jahren politisch motiviert gegen die Verbrennung von Steinkohle entschieden. Das heißt also, man hat gesagt, wir machen uns unabhängig von deutscher Steinkohle und von der Verbrennung von Steinkohle. Man hat die Wasserkraft gehabt, man hat Holz sicherlich gehabt und Biomasse und musste dann sehen, wie man im Laufe der Jahrzehnte dann eine strombasierte Energieversorgungsinfrastruktur in den Wärmemarkt überführt. Und da haben dann die Wärmepumpen auch schon seit vielen Jahrzehnten deutliche Durchdringung. Das Gleiche gilt für Österreich. Und ich sagte es vorhin, Schweden ist auch so ein typisches Land. Also diese Länder haben eine jahrzehntelange Erfahrung damit. Und wir sehen, dass es in Deutschland jetzt auch kommt.
Das heißt, strombasiert, sagten Sie. Das heißt, wir müssen also auch nicht nur wegen Elektromobilität und so weiter unsere Stromnetze ertüchtigen, sondern auch um die Energiewende und auch zum Beispiel Geothermie grundsätzlich besser durchführen zu können. Also da ist unser Stromnetz eigentlich ja noch Jahrzehnte hinterher, wenn man mal rechnet, dass da noch Genehmigungsverfahren für Stromtrassen etc. noch ausstehen teilweise, die auch schon längst bekannt sind.
Ja, also unsere gesamte Energieinfrastruktur steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Das gilt für die Stromnetze, das gilt für die Wärmenetze, das gilt aber auch für die Gasnetze. Also das Erdgasnetz muss wasserstofffest gemacht werden. Die Stromnetze müssen so ausgebaut werden, dass in Zukunft die Elektromobilität damit verknüpft werden kann, dass dezentrale Erzeugerstrukturen damit verknüpft werden können, also Windparks oder photovoltaische Parks oder Wasserkraft oder vielleicht auch die eine oder andere geothermische Stromerzeugungsanlage müssen so miteinander verknüpft werden, dass das Netz das kann. Gleichzeitig wird man den Wärmemarkt elektrifizieren in Deutschland. Das heißt also, diesen Weg, den jetzt die genannten anderen Länder in den vergangenen Jahrzehnten gegangen sind, hat Deutschland vor sich. Und wenn man sich überlegt, dass wir in Deutschland 56% des Endenergieverbrauchs nur für Wärme aufbringen, dann geht das eigentlich in der öffentlichen Debatte ein Stück weit unter. Also wir reden in Deutschland, wenn wir von Energiewende reden, eigentlich von einer Stromwende. Und das sind, und 56% des Endenergiebereichs ist Wärme und die anderen 44% ist zum überwiegenden Teil mechanische Energie, also Mobilität, da kommt dann der Elektromobilitätsbereich rein. Und dann hat man noch wenige Prozente für Elektrizität, für Kommunikation, IT und solche Fragen, also Haushaltsstrom und Industriestrom. Das ist aber, geht aber im Vergleich zum Wärmebereich deutlich unter. Heißt also, wenn wir 56%, das sind jetzt eine etwas abstrakte Zahl, 1400 Terawattstunden, die wir in Deutschland nur für die Wärme aufbringen jedes Jahr, wenn wir das aus erneuerbaren Quellen auf der einen Seite bereitstellen möchten, also geothermisch, solarthermisch, biomassebasiert, auf der anderen Seite strombasiert erzeugen wollen, also über Wärmepumpen, dann bedarf das einer Umstellung des Gesamtsystems. Und alles, der gesamte Sektorenbereich mit den Wärmepumpen tangiert automatisch auch den Stromsektor. Also da verknüpfen wir jetzt plötzlich den Stromsektor mit dem Wärmesektor. Und deshalb wird auch dieses Thema Sektorenkopplungen der Energieinfrastrukturen in Zukunft eine große Bedeutung bekommen. Also wie bekommt man die angesprochenen Stromnetze, Gasnetze, Wärmenetze, aber auch die Speicher so miteinander verknüpft, dass daraus ein intelligentes System wird?
Geothermische Energie kann flexibel genutzt werden. In Deutschland gibt es bisher 42 Anlagen, davon 30 Heizwerke, 3 Kraftwerke und 9 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme, sodass eine installierte elektrische Leistung von 47 Megawatt und eine installierte Wärmeleistung von 350 Megawatt zur Verfügung stehen. Viele Menschen kennen Geothermie aber aus Thermalbädern, von denen es in Deutschland 168 Anlagen gibt. Alles in allem ist die Geothermie also deutlich ausbaufähig und gleichzeitig höchst umweltverträglich. Wie uns Professor Brake erläutern wird, ist in diesem Bereich viel Grundlagenforschung betrieben worden und auch das Bergrecht erlaubt Tiefenbohrungen, sodass hier keine großen rechtlichen Hürden aufgestellt sind. Denn ob diese für Öl oder für Gas oder in diesem Fall für Geothermie genutzt werden, kommt eigentlich auf das Gleiche raus. Bleibt nur noch, die Politiker und Politikerinnen darauf aufmerksam zu machen, dass in der Bundesrepublik Deutschland ein so reicher Schatz unter unserer Erdkruste schlummert. Auch wenn die Wärme, die dem Erdreich entzogen werden kann, nicht dem entspricht, was in der Industrie üblicherweise als Wärme genutzt wird. Das kann man aber mit Hilfe von Wärmepumpen und den entsprechenden Einrichtungen für Prozesswärmetechnik so verbessern, so erhöhen, dass für die chemische und die metallverarbeitende Industrie genügend Wärme erzeugt werden kann. Aber gerade auch für den Haushaltsbereich mit Tiefenbohrungen von bis zu 400 Metern Tiefe ist die Geothermie für die Versorgung mit Wärmepumpen gut geeignet. Und auch hier gibt es eine große Anzahl von Anlagen, nämlich rund 440.000. Und jedes Jahr kommen rund 25.000 hinzu.
Das heißt, da gibt es eigentlich eine ganz große Hausaufgabe noch für den Herrn Habeck, oder? Also als Wirtschaftsminister und überhaupt in dem Bereich.
Also ich glaube, das ist nicht nur eine Hausaufgabe für Herrn Habeck, das ist eine Hausaufgabe für jeden von uns. Mein Eindruck ist, dass die unsere Gesellschaft vor dem tiefgreifendsten Wandel seit Beginn der Industrialisierung steht, jetzt mit dieser Energiesystemtransformation. Weil wir plötzlich von großen zentralen Strukturen, die die wenigsten von uns tangiert haben, also Steinkohlekraftwerke, die irgendwo am Rande eines Ballungsraums standen, von dem kaum einer was mitbekommen hat, außer den Menschen, die da im Umfeld dieses Kohlekraftwerks gelebt haben, oder Kernkraftwerke, oder also große Erzeugungsstrukturen, die dann ganze Regionen versorgt haben, werden in Zukunft vom Netz genommen. Und in Zukunft werden mit jede und jeder von uns Prosumer werden. Also wir werden Energie erzeugen und wir werden Energie konsumieren. Und wir werden von diesem gesamten, von dem Umbau des Energiesystems persönlich betroffen sein. Im Positiven wie im Negativen. Und insofern wird das, glaube ich, schon eine Herausforderung an die Gesellschaft sein, diesen Weg erstens einzusehen und ihn dann auch zu gehen. Und vielleicht mal zu akzeptieren, dass das Umfeld, in dem man lebt, in Zukunft anders aussehen wird, als man es gewohnt war. Und sich vielleicht auch von liebgewordenen Dingen zu verabschieden. Das gehört dann auch einfach mit dazu.
Das heißt, wir werden auch als private Konsumenten Energiewerte, also das Stromnetz wird nicht mehr zentral gespeist und wir nehmen das ab, oder das Energienetz oder das Wärmenetz, sondern es geht eher dazu, dass jeder einzelne Wärmespeicher vorrätig hält oder Energiespeicher vorrätig hält und dementsprechend einspeist und auch abruft aus dem Netz, also quasi wie das Internet, so dezentral.
Im Prinzip ist das so. Also vielleicht wird nicht jeder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe im Keller haben. Aber ich ahne, dass jede und jeder zumindest mal jemanden kennt oder in der Nachbarschaft jemanden haben wird. Das heißt also, Energiewende rückt einfach näher. Und vielleicht wird man dann eben auch, oder bestimmt wird man auch elektrische Ladestationen in seiner Garage oder auf dem Parkplatz nebenan haben. Und auch diese Dinge werden sich verändern. Das heißt also, auch das gehört vielleicht zu dieser neuen gesellschaftlichen Gruppe des Energiewirts. Also den Begriff, der passt, glaube ich, ganz gut, den Sie da gewählt haben.
Um die wirtschaftliche Seite nochmal anzusehen, wir hatten ja jetzt bei der Windkraft die Möglichkeit, da gab es ja dann irgendwelche Genossenschaften oder Firmen, wo Leute sich Anteile gekauft haben, auch Geld investiert haben. Also das klingt ja jetzt eigentlich auch für die Geothermie, wenn das wirklich der Wärmemarkt noch viel größer ist als der Strommarkt, eigentlich müssten da ja ganz neue ein richtiger Gründerboom jetzt vorankommen und auch die Rahmenrichtlinien so sein, dass auch die Leute wirklich ihr Geld jetzt vielleicht nicht mehr in eine Rentenversicherung oder Lebensversicherung einspeisen, sondern vielleicht in solche Firmen oder Fonds oder was, die halt dann sich mit dieser Thematik beschäftigen, weil es scheint ja offensichtlich ein gutes Geschäft zu sein, oder? Da ist aber wirtschaftlich, hört man da noch nicht so viel, oder?
Ich glaube, es beginnt erst. Also das, was wir eben schon hatten, im Häusle, im Hausbaubereich und im Eigentümerbereich ist das ja schon so. Also wir sorgen dafür, dass unser Haus warm wird, und das machen wir dann, wenn wir es bisher mit Erdgas gemacht haben, oder Erdöl in Zukunft eben mit einer Wärmepumpe. Im Bereich der Quartiere oder auch im dörflichen Bereich werden solche Bürgerenergiemodelle interessante Optionen werden. Also das, was Sie ja sagen, man kennt es aus den Windparks, man kennt es auch aus Photovoltaikparks, wo sich dann Bürgergenossenschaften zusammengeschlossen haben und solche Parks betreiben. Das wird es im Wärmebereich in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch geben. Die Ampelkoalition hat sich das ja für diese Legislatur auch auf die Fahnen geschrieben. Die möchten Bürgerenergiemodelle stärken. Und wir beobachten das zum Beispiel im ländlichen Raum, in Norddeutschland, an vielen Stellen, wo sie Dörfer haben, wo jedes Haus eine Ölheizung im Keller stehen hat oder vielleicht nochmal irgendwie einen Holzverbrenner. Und diese Häuser werden in Zukunft mit was anderem beheizt werden müssen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich Bürgerschaften zusammentun, dörfliche Gemeinschaften oder auch im Bereich der Peripherien von Städten oder von Neubaugebieten, dass sich dann einfach Bürger zusammentun und sagen, wir erzeugen unsere Wärme jetzt gemeinsam, indem wir ein Netz aufbauen und dass wir unsere Häuser anschließen, indem wir eine Erzeugerstation haben. Das kann eine Wärmepumpe sein, die geothermisch betrieben wird. Das kann aber auch eine Wärmepumpe sein, die solarthermisch betrieben wird. Also da gibt es ja die verschiedensten Optionen. Hängt ein bisschen auch von der von der Fläche ab, die da zur Verfügung steht. Für solarthermische Anlagen brauchen die einfach viel Platz. Und das ist möglicherweise nicht überall gegeben. Im ländlichen Raum mag das funktionieren, in Städten mag das nicht funktionieren. Da wird man dann vielleicht eher mit Geothermie arbeiten. Also diese verschiedenen Erzeugerstrukturen und Verteilstrukturen werden interessante neue Geschäftsmodelle bringen.
Sehr interessant. Wie ist denn eigentlich der Stand der Forschung? So, was kostet jetzt eine Megawattstunde Geothermie im Augenblick? Wo geht das hin mit dem Preis? Und was sind so noch die, oder noch ist gut, also wir haben ja sehr ineffiziente Systeme im Augenblick. Also die Verstromung ist ja häufig mit Wirkungsgraden, die bei Braunkohle, ich glaube, um die 30, wenn man dann hochkommt. Wie sieht das bei der Geothermie aus und wo geht da die Technologie hin?
Ja, bei den Wirkungsgraden muss man jetzt unterscheiden, ob wir Strom oder Wärme machen wollen. Ich sehe die Geothermie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren, insbesondere im Wärmebereich. Und da ist der Wirkungsgrad jetzt schon sehr hoch. Wenn Sie das geeignete Reservoir haben, in der Tiefe, wo Sie ja Ihr Versorgungsgebiet aufbauen, dann haben Sie ja oft Temperaturen, die schon auf der Nutztemperaturhöhe sind oder vielleicht sogar noch höher liegen. Das beste Beispiel und das erfolgreichste Beispiel der letzten 10, 20 Jahre ist sicherlich München. In München gab es vor gut 10 Jahren ein Plebiszit. Das heißt, die Stadtgesellschaft von München hat gesagt, wir möchten unser Fernwärmenetz und die Stadtversorgung auf Geothermie umstellen oder wir möchten sie dekarbonisieren. Und hat dann eben sehr schnell kam die Geothermie dort ins Spiel mit ein bisschen Biomasse, aber Geothermie ist dann die überwiegende Quelle. Und man ist dann aus der Stadtgesellschaft auf den Stadtrat zugegangen, der Stadtrat dann wiederum auf die Stadt, auf die Stadtwerke München. Und so ist in einer Bottom-up-Bewegung hat die Stadt München es sehr erfolgreich geschafft, jetzt ihr Fernwärmenetz auf Geothermie schon zu großen Teilen umzustellen und verfolgt das auch noch in den nächsten 10, 15 Jahren, um es dann zu vollenden. Und das kann, glaube ich, eine Blaupause für sehr viele Großstädte in Deutschland oder auch Kleinstädte in Deutschland sein. Dass es ein Verständnis und ein Interesse in der Bürgerschaft gibt auf klimafreundliche Wärmeversorgung auf der einen Seite und auch auf bezahlbare Wärmeversorgung. Denn das hat München auch gezeigt, dass die Geothermie im Vergleich zu den anderen Erzeugern, ob das jetzt Erdgas ist oder selbst Biomasse, und diese eher traditionellen Erzeuger sind auf der Seite der Wärmegestehungskosten teurer als die Geothermie. Okay. Das Einzige, was günstiger ist, ist die industrielle Abwärme. Die ist aber sowieso immer da und die sollte man generell auch in den nächsten Jahren intensiv ausbauen. Also man sollte alle Abwärme, die es irgendwo gibt, ob das jetzt Industrie ist oder Abwärme aus Gebäuden ist, die sollte man erstmal nutzbar machen, bevor man neue Erzeugungsstrukturen aufbaut. Aber in der Geothermie hat sich das eben in München sehr schön gezeigt, dass man dort wirtschaftlich ist und im Augenblick, also die Gestehungskosten liegen da irgendwo bei 3 Cent pro Kilowattstunde, zum Teil sogar darunter. Also das Problem, was man allerdings hat, ist, dass man, solange die Datenlage des Untergrundes gering ist, dass man ein sogenanntes Fündigkeitsrisiko hat. Das heißt, ein Stadtwerk, was jetzt eine tiefe Bohrung macht, weiß im Vorfeld noch nicht, ob aus dieser Bohrung so viel Thermalwasser herauskommt, wie man sich das im Vorfeld überlegt hat. Und damit, mit diesem Fündigkeitsrisiko, muss man am Anfang dieser Lernkurve leben. Also das ist jetzt einfach so, es gibt Regionen, in denen der Untergrund gut bekannt ist. München ist ein Beispiel dafür. Und man jetzt einfach sehr, sehr viele Bohrungen in den letzten Jahren abgeteuft hat und damit eben auch schon abschätzen kann, ob diese Bohrung fündig ist. Andere Regionen und also die meisten Regionen in Deutschland sind geothermisch unterexploriert, so sagt man. Also man hat sich eben nicht den Untergrund in der Vergangenheit angeguckt, weil es auch keine Notwendigkeit dazu gab. Und solange es keine Daten gibt, kann man eben auch schwer abschätzen, ob die Bohrungen dann fündig sind. Das ist das, was jetzt als nächstes passieren muss. Man muss Explorationsprogramme in den Städten umsetzen, Also man hat das in München eben auch gemacht. Das ist mit geophysikalischen Verfahren, 2D, 3D-seismischen Verfahren, wird der Untergrund durchschallt und es werden dann die geologischen Strukturen aufgelöst. Und mit diesem bildgebenden Verfahren ist man dann in der Lage, die Horizonte zu erkennen, die man anbohren möchte. Und so, das ist also der Schritt, den man jetzt in vielen Städten in Deutschland als nächstes machen muss. Daten generieren, dann die Bohrungen abteufeln und eine Lernkurve aufbauen. Und damit wird dann auch mit jeder Bohrung wird der Kenntnisstand wachsen und dann wird auch das Fündigkeitsrisiko sinken.
Prima. Okay, das heißt, da gibt es noch einen ganzen Haufen auch auf Grundlagen, also nicht Grundlagenforschung, aber auf Forschung, um halt Grundlage für Geothermie in Deutschland dann zu schaffen, noch zu tun. Gibt es da ein Risiko? Also wir hatten gehört, in Freiburg oder ähnlichen Regionen gab es Bergschäden, also klassische Bergschäden durch Senkungen von Untergrund und so weiter. Gibt es da ein erhöhtes Risiko oder geht das eigentlich nicht weiter über das hinaus, was wir jetzt eigentlich aus dem klassischen Bergbau schon kennen?
Also das muss man sich zunächst erstmal regional in Deutschland angucken. Es gibt Regionen in Deutschland, in denen die Erdkruste gespannt ist. Also die Erde ist ja ständig in Bewegung, die Erdkruste, wir hatten das vorhin gehabt mit diesem zirkumpazifischen Feuergürtel und den Vulkanen. Also da hat man einfach über die Plattentektonik hat man Bewegung in der Erdkruste und an den Plattenrändern hat man solche Spannungen und dort, wo die Erde in Bewegung ist, hat man eben ständig auch natürliche Seismizitäten. In Deutschland ist ein Gebiet mit einer erhöhten Spannung der Oberrheingraben. Also der Bereich zwischen Basel und Frankfurt, und dann geht das hoch Richtung Niederrhein, ist eine Region, in der jeden Tag Dutzende, wenn nicht Hunderte von Erdbeben auftreten, die wir nicht spüren, weil sie irgendwie als Seismizität im Rauschen des Untergrundes untergehen. Andere Regionen haben das nicht. Also der gesamte norddeutsche Raum hat keine natürlichen Spannungen im Untergrund. Oder die Mittelgebirge haben das nicht. Es gibt diese Spannungen nicht, also gibt es auch keine natürlichen Seismizitäten. Und im norddeutschen Raum, auch in der Molasse in Bayern, aber eben auch am Oberrheingraben gab es in den letzten Jahrzehnten Tausende von Tiefbohrungen aus der Öl- und Gasindustrie. Der Untergrund ist in große Tiefen von mehreren Kilometern abgebohrt worden und man hat dort nach Erdgas und Erdöl gebohrt und hat das produziert und hat das nie mit Erdbeben in Verbindung gebracht.
Man baut da also auch bestehendes Wissen schon auf und da fängt man nicht von null an, offensichtlich.
Also die Probleme, die Sie ansprachen in Staufen bei Freiburg und in Basel davor, sind Beben, die ein Stück weit auch, oder sind Probleme, die ein Stück weit auch menschengemacht sind. In Staufen hat man nicht mit Seismizitäten zu kämpfen gehabt, sondern das war ein Projekt der sogenannten Oberflächengeothermie. Da hat man in der Innenstadt der historischen Stadt Staufen in den Untergrund gebohrt und wollte eine Erdwärmepumpe mit einer Sondenanlage verknüpfen und hat durch eine geologische Schicht gebohrt, die ein Anhydrit ist. Und dieser Anhydrit hat dann durch diesen Anhydrit gebohrt und ist in der tiefer gelegenen grundwasserführenden Schichten gelangt, die sich aus dem Schwarzwald mit Grundwasser versorgen. Und durch die Bohrung ist jetzt Wasser in den Anhydrit gedrungen und der Anhydrit hat sich in Gips umgewandelt. Also das Grundwasser, was in diese Schicht eingetreten ist, hat sich in die Mineralstruktur eingelagert und damit ist eine Schwellung des Mineralvolumens eingetreten und plötzlich hebt sich eine ganze vormals trockene Schicht nach oben und so hat also jetzt die Innenstadt von Staufen darunter zu leiden, dass durch diesen Grundwasserzutritt in den Anhydrit der Boden in Bewegung gebracht wurde. Ich sag mal, für die Menschen, die betroffen sind, ist es dramatisch. Es ist aber ein beherrschbares Problem. Bei Stuttgart 21 kennt man diese Schichten. Man kennt diese Schichten im Autobahnbereich in Baden-Württemberg seit den 70er Jahren. Hat die entsprechenden bautechnischen Maßnahmen dafür. Und wenn man das in Staufen mit berücksichtigt hätte, bei der Planung der Bohrung, dann wäre das nicht aufgetreten, das Problem. Es ist also ein typisches Problem der Unkenntnis zu Beginn der Umsetzung einer Technologie, wo einfach die nötige ingenieurtechnische Kompetenz fehlte und nicht eingebracht wurde. Also man würde auch keine Brücke ohne eine Statik bauen. Mhm. Und insofern muss man das mit berücksichtigen. Das andere Thema, wo man in der Vergangenheit eine Lernkurve aufgebaut hat, ist Basel gewesen. Basel auch im Nordraum der Alpen. Die Alpen heben sich immer noch durch die plattentektonischen Schübe, da durch die afrikanische Kruste gegen die eurasische Kruste. Es sind Spannungen im Untergrund der Alpen. Damit heben die Alpen sich ein bestimmtes Niveau immer noch pro Jahr. Und man hat dann in diesen Spannungsbereich hineingebohrt. Auch da gibt es jeden Tag, jedes Jahr Dutzende, Hunderte von natürlichen Beben. Hat aber dadurch, dass man mit Überdruck Wasser unkontrolliert in diese Zone hineingepresst hat, hat man ein Beben getriggert. Und damit, ja, das wäre natürlicherweise auch aufgetreten, aber das ist in diesem Fall dann eben künstlich provoziert worden. Ja, auch eine Lernkurve, die man bei der Umsetzung einer neuen Technologie eigentlich erst gehen musste. Und all das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt mehr und mehr verstanden und hat es bei den Projekten, die im Augenblick jetzt so in den letzten 10 Jahren kommerziell umgesetzt wurden, berücksichtigt. Und hier ist es dann eben auch nicht mehr zu diesem Problem gekommen. Das ist also, ich glaube, eine typische Lernkurve, die man immer durchläuft, wenn man eine neue Technologie in den Markt bringt. Und jetzt haben wir mittlerweile in Deutschland 42 geothermische Kraftwerke oder Heizwerke laufen. Das ist eine Standardtechnologie, die laufen sicher und sind produzieren Wärme und Strom und zeigen uns, dass es funktioniert. Und die Herausforderung besteht meines Erachtens jetzt darin, dass man von einem, ja, wie würde ich das mal sagen, Manufakturmaßstab, also jede Anlage ist als einzelne Anlage, einzelnes Heizwerk geplant worden, auf einen Industriemaßstab ausweicht. Denn die Herausforderung, vor denen wir stehen, wenn wir jetzt aus dem russischen Erdgas so schnell wie möglich aussteigen möchten und auch wir haben uns ja zurückgelehnt und haben gesagt, naja, Erdgas ist eine Brückentechnologie und das wird schon irgendwie, das ist günstig und wird uns über die nächsten 20 Jahre helfen und jetzt erleben wir im Augenblick blutig, dass es nicht hilft und dass wir vielleicht schneller aus- und umsteigen müssen. Und da wird man eben jetzt mit der Geothermie, glaube ich, neben anderen Erneuerbaren ganz, ganz schnell einsetzen müssen.
Das heißt, das ist auch quasi ein kaufmännisches Problem eher, dass man gesagt hat, okay, die Anlagen, die wir jetzt haben, die laufen auf Erdgas, die werden auf 30 Jahre abgeschrieben oder was, oder auf 20 und entsprechend müssen die ja noch laufen. Und bis wir dann in neue Technologie umsteigen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das hat sich jetzt erledigt, offensichtlich politisch, weil die Investitionen, die wir jetzt nicht in Geothermie, Solar und Sonne tun, die sind eigentlich verschwundenes Geld für uns. Und ist das mit den Abschreibungen dann auch eigentlich obsolet, sondern man muss da jetzt eigentlich hingehen mit einem Kraftakt, die Techniken, die wir auch hier zur Verfügung haben, offensichtlich in Deutschland, besser zu nutzen und sehr schnell dann umzusetzen in neue Technologien. Und offensichtlich ist es ja auch eine Frage der Informationsflüsse und Verarbeitung, dass man solche, wie Sie sagen, Lernkurven, diese Ergebnisse gesammelt zusammenträgt und dann sagt, okay, jetzt brauchen wir ein Kataster quasi im Landesamt für Umwelt oder was auch immer, dass wir ein besseres, aktuelleres Kataster haben über die Erdsituation der einzelnen Regionen und Bundesländer.
Also das muss passieren, ja. Man braucht ganz schnell die Informationen, die nötigen Informationen über den Untergrund in den Städten. Und dann muss man ganz schnell ausrollen. Also das, was ich eben gerade sagte, wir haben 42 solcher Heizwerke und Kraftwerke in Deutschland laufen und man muss jetzt, wenn man aus Erdgas früher aussteigt, das auf einen Industriemaßstab bringen, heißt das, dass wir einen Faktor 100 oder 200 in der Anlagenzahl benötigen. Und damit braucht man eben sehr, sehr schnell ganz viele Daten aus dem Untergrund. Es muss so etwas geben wie ein nationales Explorationsprogramm für den Untergrund. Das hat man in den 50er und 60er Jahren schon mal gehabt in Deutschland. Da hat man im Ruhrgebiet und im Saarland und an anderer Stelle nach Kohle gesucht, hat hier auch hunderte von Bohrungen abgeteuft und hat eben die Kohlelagerstätten erkundet. Danach hat man das in den 70er, 80er Jahren nach dem Erdöl und Erdgas gemacht und jetzt steht einfach die nächste Phase an. man hat in Deutschland die Erfahrung damit gesammelt. Man hat die bergtechnische Kompetenz, man hat auch die bergrechtliche Kompetenz und das muss jetzt einfach angepasst werden.
Prima, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Das müssten eigentlich nur noch die Politiker in Berlin das erfahren, aber ich glaube, sie wissen das schon und werden sich da natürlich dann auch Gedanken darüber machen, hoffe ich mal, sofern sie da jetzt die Zeit dafür haben, neben Corona-Krise und Ukraine-Krieg. Das sind ja noch Themen, die politisch die Agenda im Augenblick noch beherrschen. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank bis hierher für das Gespräch und ich hoffe, dass das dann auch in Zukunft alles so in Erfüllung gehen wird, dass wir in diesen großindustriellen Rahmen dann hineinkommen. Dankeschön, Herr Professor Bracke.
Ja, vielen Dank, Herr Sinning, hat viel Spaß gemacht.
Soweit zum heutigen Thema Geothermie hier im Politopia-Magazin. Wir haben gelernt, dass Geothermie eine Energieform mit Zukunft ist und dass sie eine reiche Ressource auch in unseren Breiten darstellt. Das war also das Politopia-Magazin für heute zum Thema Geothermie, eine Energieform der Zukunft, die uns auch sicherlich in der Gegenwart immer weiter begegnen wird. Mein Name als Redakteur hier im Studio ist Thorsten Sinning und ich wünsche euch eine angenehme Woche bis zum nächsten Mittwoch.